Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 7. Dezember, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages, Andreas Wurm ist mein Name.
Und mein Name ist Malte Asmus und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zum Wochenstart.
Denn wir haben für euch heute die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Die Bundesliga und der Nikolaus, was vom 10. Spieltag übrig blieb.
Mick Schumacher, was der Formel-2-Titel für die Formel-1-Karriere bedeutet.
Handball-EM, was die DHB-Damen aus der Norwegen-Demontage für das Spiel gegen Polen lernen müssen.
Außerdem gratulieren wir dem Herminator und erinnern an eine revolutionäre Neuerung im Boxsport.
Doch zuvor öffnen wir wieder ein Adventstürchen im Kalender von Heinz Kampke. Unter angedacht.heinzkampke.de gibt es ja täglich ein gereimtes Sportquiz.
Gesucht werden jeweils Sportler, Sportlerinnen oder vielleicht auch Mannschaften. Und als kleine Lösungshilfe, das Quiz steht unter dem Motto Wurzeln.
Karriereenden hattest du eine Menge. Die Sache mit dem Timing war verflixt. Stets hat ein neues Ziel dich angefixt. So zieht sich halt die Laufbahn in die Länge. In frühen Jahren gab's ein Gedränge an Flaggen und Nationen, die du schmückst, mit deiner Leistungsfähigkeit beglückst. Die Geopolitik hat ihre Zwänge. Dann springen wir mal ein paar Jahre vor. Du kamst aus Krankheitsgründen angelaufen und landetest perfekt im neuen Land, für das du wiederum Medaillen hortetest und zwar erneut einen großen Haufen. Dann heim, erneut zu Coubertin gesandt.
Na, schon eine Idee? Dann schnell auf angedacht.heinzkampke.de gehen und postet da gerne eure Lösung.
Ja, oder lest es einfach nochmal nach, falls euch das eben zu schnell ging oder ihr einfach noch völlig im Dunkeln tappt.
Und wenn ihr noch ein Gedicht hören wollt, dann bleibt dran, denn der Bundesliga-Rückblick, den gibt's heute auch gereimt, aber bitte nicht so ernst nehmen.
Stand jetzt aktuell.
Der Nikolaus kam auch zur Liga und füllte die Fußballstiefel wieder. Ruhm und Ehre für die Starken und die Schlechten kriegten Awatschen. So wie die beim DFB, zu viel Bierhoff, zu wenig Löw, oh je. Doch Nikolaus sagt, ich strafe Mainz, den Olli überlasse ich dem
Karl-Heinz.
Und für wen gab's noch die Route? Na, für lieber Romanu und Andi Lute, auf den konnte Union nicht bauen.
Der Typ kann mit seinen ungeschickten Wurstfingern nicht mal einem betrunkenen Affen eine Banane klauen.
Brav dagegen Müller und Komans King, bei denen war wieder Feuer drin. Auch Weghorst Wout und Kölles neuer Prinz haben nicht nur Wille, sondern sind echte
Meister der Pille.
Aber was war bei den Borussen los? BMG und BVB mit einem Remis bloß, statt Punktausbeute und zwar eine fette, heißt es.
Werde Fahrradkette.
Auf der Alm dagegen Freude pur. Nach dem ersten Sieg, da hieß es nur:
Erheben wir unsere Gläschens zur Freud und Kurzweil unseres Bläschens.
Tja, und Königsblau hat nichts zu feiern. Na klar, die hören nicht auf zu eiern. Verlieren, waren schwach, oh weh. Den geht es fast schon wie Sané. Und schlimmer als die härteste Route ist an Nikolaus für Werder, war Mangi Tuka. Er rettet Stuttgarts Bilanz, allerdings mit ziemlich viel Arroganz. Und zu guter Letzt, der war wieder, war eine Schande. Klar, ändert der Kölner Keller nicht die Denke, gibt's da wohl zu Weihnachten keine Geschenke.
Stand jetzt aktuell.
Mick Schumacher hat es also geschafft. Wenige Tage nach seinem verkündeten Wechsel in die Formel 1 zu Haas hat er sich in Bahrain die Formel 2 Meisterschaft 2020 gesichert. Dafür reichte am Ende im letzten Rennen ein relativ unglamouröser 18. Platz. Aber das soll ja seinen Titel am Ende nicht schmälern. Wir blicken nochmal zurück auf seine Saison in der Formel 2 und voraus auf dann auch eine hoffentlich lange Karriere in der Formel 1. Wir machen das mit unserem Motorsport-Experten vom Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit Kevin Scheuren. Kevin, was war denn am Ende ausschlaggebend für Micks Titelgewinn in der Formel 2?
Eins vorweg, Mick Schumacher ist völlig verdient Meister der Formel 2 Saison 2020 geworden. Eine verrückte Saison auch für die letzte Nachwuchsserie vor der Formel 1. Ja, und was war ausschlaggebend für seinen Meistertitel? Ich würde mal sagen, eine absolut gute Moral, ein wunderbares Gefühl für das Rennen, womit er einige etwas schlechtere Qualifikationsleistungen kompensieren konnte. Also er hat sehr viele Aufholjagden geleistet, ist dann nach vorne gefahren und war sehr konstant auf dem Podium. Der Saisonstart war alles andere als gut. Er hat sich aber rangekämpft. Sein Prema-Team hat Leistung gefunden im Auto. Er konnte seinen Teamkollegen Robert Schwarzmann dann doch relativ schnell auch hinter sich lassen und konnte so der Saison seinen Stempel aufdrücken. Also man hätte sicherlich zu Beginn der Saison nicht gedacht, dass Mick Schumacher Meister wird, aber ähnlich wie in der Saison, als er in der Formel 3 Europameisterschaft Meister wurde, hat er es mit der etwas mehr als der zweiten Saisonhälfte geschafft, das ganze Ding zu drehen und so Meister zu werden. Also sehr viel Moral, sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Entwicklung. Ich glaube, das war wirklich ausschlaggebend dafür, dass er es geschafft hat, dieses Jahr Meister zu werden.
Was sagt dieser Titel jetzt in der Formel 2 über seine Chancen auf eine gute Saison in der Formel 1 aus? Kann man da irgendwas draus ableiten?
Was es jetzt für die Formel 1 bedeutet, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, sehr vermessen zu sagen, dass er mit dem Haas-Team nächstes Jahr irgendwelche großen Erfolge feiern wird. Ich habe da schon sehr oft mit Menschen besprochen, unter anderem auch mit meinem Vater, dass es Zeit braucht. Also Mick Schumacher kann froh sein, dass er nächstes Jahr ein Stammcockpit in der Formel 1 hat. Jetzt braucht er es ja eh, weil er als Meister nicht mehr in der Formel 2 fahren darf. Aber ich glaube, dass es sogar ganz gut ist, dass er in einem Team fährt, das einfach hinten rumdümpelt, weil so kann er in Ruhe fahren. Er kann sich an die Begebenheiten der Formel 1 anpassen. Er kann das lernen und er braucht das. Er braucht immer mindestens eine Saison, um reinzukommen. Und viele sollten ihre Ansprüche ein bisschen runterschrauben, dass er jetzt irgendwie sofort um den Sieg mitfahren würde. Mick Schumacher ist kein Max Verstappen. Mick Schumacher ist auch kein Michael Schumacher. Und Mick Schumacher ist Mick Schumacher. Der braucht Zeit, der braucht Ruhe, der braucht Entwicklungsmöglichkeiten und der braucht vor allem ein Team um sich herum, das sich voll auf ihn einlässt und wo er ein Vertrauen entwickelt, um dann das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Wenn er also 2022 in einem Team wie Haas, was durch das Geld von Nikita Mazepin und natürlich auch seine Art und Weise, der Name Mick Schumacher, der Name Schumacher, die Verbindung zur Ferrari, die stärker wird, eine Rolle spielen kann, um die Punkte mitzufahren und vielleicht sogar im oberen Mittelfeld mitfahren kann, dann ist das eine gute Entwicklung. Für das Jahr 2021 sagt dieses Saisonergebnis in der Formel 2 erstmal gar nichts aus, außer dass er viel lernen muss. Die Qualifikation, das liegt mir noch nicht so sehr und die ist in der Formel 1 sehr, sehr viel wichtiger als in der Formel 2 noch. Da muss man eine gute Track Position haben, um am Sonntag eine gute Rolle spielen zu können. Da muss er noch einiges mitbringen, da muss er noch einiges lernen. Er hat schon viel Arbeit geleistet, sein Grundspeed ist gut, aber in der Formel 1 sind nochmal härtere Bandagen gefragt und ich glaube, da kann er auch noch ein bisschen besser fahren. Also für mich ist er manchmal so ein bisschen zu weich gewesen, deswegen würde ich mir wünschen, dass er da so ein bisschen das, was sein Vater groß gemacht hat, auch mal die Ellbogen auszufahren, vielleicht auch mal über das Limit zu gehen, das kann er noch lernen und da soll er jede Zeit für bekommen, die er braucht. Und da braucht vor allem Formel 1 Deutschland sehr viel Geduld. Denn es wird kein Zuckerschlecken bei Haas nächstes Jahr.
Jetzt hast du schon gesagt, Mick ist nicht Michael, sondern Mick ist Mick. Welche Qualitäten hat Mick denn von Papa Michael Schumacher geerbt? Und worin unterscheiden sich die beiden vielleicht auch? Du hattest ja eben auch schon was angedeutet.
Disziplin, Arbeitswillen, der unbedingte Wille für den Erfolg, alles zu geben. Das teilen Michael und Mick absolut und sehr viele äußerliche Elemente teilen sie natürlich auch die Art und Weise, wie sie sprechen. Aber sie unterscheiden sich halt auch. Mick ist noch nicht so kaltblütig wie sein Vater. Sein Vater war schon früh sehr, sehr nah am Limit gebaut, was immer so das Limit des Erlaubten auch bedeutete. In allen Rennserien war Michael schon noch ein kleiner Draufgänger. Das ist Mick noch nicht. Mick ist sehr fair. Mick ist manchmal ein bisschen zu fair, finde ich. Und die Quali-Pace, das unterscheidet die beiden auch. Michael war sehr, sehr gut in der Qualifikation. Das muss Mick noch besser machen. Da ist er noch lange nicht da, wo sein Vater war. Aber ich würde mir auch wünschen, dass viele Leute weniger Vergleiche ziehen zwischen Michael und Mick. Mick ist Mick. So, und ich glaube, das ist das, was am Ende stehen sollte. Und diese RTL-Dokumentation hat das wunderbar gezeigt, dass es zwar Parallelen gibt, die unweigerlich vorkommen, wenn es um Vater und Sohn geht. Aber wichtig ist, dass man den Sohn als einzelne Person sieht, als Individuum.
Und was wird er als Individuum der Formel 1 bringen aus deiner Sicht?
Mick Schumacher wird der Formel 1 guttun. Die Formel 1 wird Mick Schumacher guttun. Und ich hoffe, dass er der Formel 1 seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken kann. Aber natürlich weiß ich, dass es auch ein sehr beliebtes Mittel ist, jetzt aktuell die Vergleiche rauszukramen. Aber ein bisschen weniger ist da manchmal mehr. Und es wird Sachen geben, die über die Jahre rauskommen, wo er seinem Vater vielleicht noch ein bisschen näher kommt. Aber aktuell Gebt ihm die Zeit, lasst ihn kommen und ich freue mich, dass er Meister geworden ist. Sehr verdient und damit zurück zu dir, Malte.
Danke, Kevin. Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de zum Titelgewinn von Michael Schumacher in der Formel 2 und zu seinen Ambitionen mit Haas in der Formel 1 ab der nächsten Saison. Hört rein, Starting Grid, da gibt's dann auch alles zum Formel 1 Grand Prix vom Wochenende hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in eurer und unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Stab-Hochsprung-Weltrekorder Armand Duplantis und Dreisprung-Hallen-Weltrekordlerin Julima Rogers sind die Weltleichtathleten des Jahres und damit auch für uns natürlich die Tops des Tages. Sie wurden am Samstag vom Leichtathletik-Weltverband virtuell geehrt und sind natürlich überglücklich, aber vor allem Duplantis macht deutlich tolle Ehrung, aber er bleibt weiter hungrig auf Erfolge.
Ja, it was definitely an award that I've wanted to get, and so to be able to, you know, check that off now of something that I've been able to achieve. It's a step in the right direction.
Ja, bei Duplantis haben wir es ja auch schon bei uns hier in Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages quasi vorhergesagt, als wir uns über die weltbesten Athleten unterhalten haben. Also Top-Leistung, jetzt Top-Auszeichnung, das ist ein echtes Top des Tages. Und unser Flop des Tages sind die Telekom Baskets Bonn. Die sind Stand jetzt quasi das Schalke der BBL. Das 92-97 gegen die EWE Baskets Oldenburg war bereits die fünfte Saisonniederlage in 5 Spielen. Makellose Negativbilanz, möchte man sagen. Die Telekom Baskets gehörten in den letzten Jahrzehnten immer eigentlich zu den besten deutschen Mannschaften. Um im Bild des Namensgebers zu bleiben, die stehen aktuell komplett auf der Leitung.
Geburtstagskind des Tages.
Nicht auf der Leitung, sondern richtig gut auf Skiern stand unser heutiges Geburtstagskind eigentlich fast immer. Aber einmal nicht so richtig und das war mitten in der Nacht deutscher Zeit. Da hat er mich so richtig um den Schlaf gebracht. Da hat er mich mitten in der Nacht wachgehalten, mir einen richtigen Schrecken eingejagt. Hermann Mayer beim Olympischen Abfahrtsrennen 1998 von Nagano.
Ja, das war ja mein Sportwunder von der letzten Woche. Dieser unfassbare Sturz bei Höchstgeschwindigkeit, 40 Meter waagerecht in der Luft, im hohen Bogen, über die Streckenbegrenzungen hinausgeschleudert worden. Erst der dritte Fangzaun konnte den Herminator aufhalten. Und wird euch ein Wunder, ist er nahezu unverletzt geblieben und nur 2 Tage später stand er quasi unbeeindruckt wieder auf den Skiern.
Ja, und hat die Goldmedaille im Super-G geholt, unfassbar damals. Dabei hatte er sich dann auch seinen Spitznamen Herminator wirklich verdient und seinen wegen der besonderen Umstände vielleicht auch größten Karrieresieg eingefahren.
Ja, dabei hat er jede Menge Siege eingefahren. Der hat gewonnen, was es zu gewinnen gibt in seiner Karriere. 54 Einzelweltcups gewann er. 4-mal holte er den Gesamtweltcup, 3 WM-Titel und drückte allgemein dem internationalen Skisport bestimmt ein komplettes Jahrzehnt lang seinen Stempel auf.
Ja, und das trotz eines Motorradunfalls im Sommer 2001. Damals hing seine Karriere wirklich am seidenen Faden. Er musste eine gesamte Saison ausfallen lassen, kam aber trotzdem zurück, hat sich zurückgekämpft und gewann dann auch wieder Rennen natürlich und auch den Gesamtweltcup und vor allem auch den WM-Titel 2005.
Vor dem Olympiawinter 2009-2010 hängte er dann die Ski an den Nagel, als nach Siegen dritterfolgreichster Skirennfahrer der Weltcup-Geschichte. Nur Landsmann Marcel Hirscher, jetzt gerade jüngst, und der Schwede Ingemar Stenmark sind erfolgreicher gewesen.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 7. Dezember 1907 fand in London zum ersten Mal in der Boxgeschichte ein Fight mit einem Schiedsrichter innerhalb des Rings statt.
Eugene Curry hieß der Mann, war im Hauptberuf ein sehr angesehener Londoner Stockbroker, der in seiner Jugend selbst geboxt hatte und bestens in der Londoner High Society vernetzt war.
Curry, der leitete in seiner Zeit als Schiedsrichter angeblich über 2000 Kämpfe und war auch über den Boxsport selbst hinaus bekannt. Er trat 1927 sogar mal in einem Kinofilm auf, in Hitchcocks Stummfilm The Ring. Also das gibt einen Film, der heißt The Ring und es geht auch tatsächlich um Boxen, nicht um dieses Mädchen mit der ungesunden Gesichtsfarbe und den bemoosten Haaren, das da aus dem Brunnen bzw. aus dem Fernseher steigt und dann plötzlich das Telefon klingelt. Da hat er sich dann in diesem Film übers Boxen sogar selbst gespielt.
Ja, und er schrieb auch Bücher, na klar, übers Boxen. Das letzte im Sommer vor seinem Tod. Das war 1933.
Stand jetzt aktuell.
Mit einem Sieg gegen Norwegen, da hätten sich die deutschen Handballdamen ja bereits den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der EM sichern können. Und sie hatten sich ja auch sehr viel vorgenommen, doch am Ende, da gab es eine richtig krachende Niederlage. Eine Niederlage von historischem Ausmaß, 23-42. Mehr Gegentore hatte eine deutsche Handballmannschaft der Damen noch nie in einem EM-Spiel kassiert. Gut, jetzt sind die Norwegerinnen natürlich EM-Favorit, in absoluter Topform auch, wie man gesehen hat. Aber das alleine kann ja noch nicht diese hohe Niederlage erklären. Wo hat denn Henk Gröner, der Bundestrainer, noch weitere Gründe für die krachende Pleite gesehen?
Wir waren nicht präsent genug in der Abwehr. Und dann kommen die zu vielen leichten Toren. Ich glaube, alleine im ganzen Spiel 17 oder 18 Gegenstoßtoren. Das sagt schon genug.
Ja, aber wie kann das sein? Klar, Norwegen, große Namen, viel Qualität in den Reihen. Das könnte die deutschen Damen vielleicht etwas eingeschüchtert haben. Das könnte sich zumindest Maren Weigel vorstellen.
Ich kann mir aber schon sehr gut vorstellen, dass durchweg der Respekt etwas zu groß war und wir deswegen zu zögerlich gerade in die Zweikämpfe gegangen sind oder uns nicht getraut haben, unsere Position zu verlassen, um unserem Nebenmann zu helfen. Dadurch war die Abwehr einfach zu löchrig. Die Norweger hatten ein viel zu einfaches Spiel. Wir haben es nicht geschafft, sie aufzuhalten. Und wenn man an so einen Rückstand gerät, ist es auch ziemlich schwer natürlich, dann da rauszukommen und mit mehr Stärke und positiver Einstellung dagegen anzukämpfen.
Die Niederlage muss bis heute Abend aus den Köpfen sein, zumindest insofern, dass sie die Mannschaft nicht noch weiter hemmt. Denn gegen Polen, da darf sich eine solche Leistung natürlich nicht noch einmal wiederholen, sonst würde es mit dem anvisierten Ziel EM-Halbfinale doch recht schwierig werden.
Jetzt gilt es, das wegzustecken, zu gucken, was wir da besser machen können im Spiel gegen Polen, was ein komplett anderer Gegner sein wird. Aber auch da müssen wir uns darauf vorbereiten und zusehen, dass wir da die zwei Punkte machen.
Viel hat der Bundestrainer jetzt noch nicht verraten, aber wie müssen die deutschen Damen denn gegen Polen spielen? Wir fragen mal nach bei unserem Handball-Experten Tim Detmar vom Anwurf-Podcast.
Zunächst einmal sollte sich das Team auf das besinnen, was gegen Rumänien funktioniert hat. Ein konzentrierter Beginn, früh schon Sicherheit ins eigene Spiel bringen, mit ein paar Toren wegziehen, ein gutes Abwehr-Torhüterin-Zusammenspiel, das hat wirklich schon sehr, sehr gut geklappt im ersten Spiel. Darauf muss man sich zurückbesinnen. Gegen Norwegen hatte man hauptsächlich Probleme mit dem Tempospiel. Dadurch kam es eben zu dieser hohen Anzahl an Gegentoren. Dieses Problem sollte im Normalfall gegen das polnische Team nicht aufkommen, was der deutschen Mannschaft entgegenkommen sollte. Nichtsdestotrotz darf man die polnische Mannschaft nicht unterschätzen. Die haben wirklich gut gespielt gegen Rumänien in ihrem zweiten Gruppenspiel. Und nur mit 4 Toren verloren. Zur Pause lag man sogar 15-11 vorne. Also deswegen auch so wichtig, in der ersten Halbzeit schon früh zu zeigen, dass man definitiv die bessere Mannschaft auf der Platte ist. Erreichen kann man das unter anderem mit mehr Kreativität im Positionsangriff. Das war phasenweise gegen Norwegen und auch phasenweise schon im ersten Spiel gegen Rumänien schwach, wo man 7 Minuten ohne Gegentor war und blieb. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Da kann man zum Beispiel Emily Bölk in Wurfposition aus 9 oder 10 Metern bringen, weil die Fackel, die sie dann ablassen kann, ist unfassbar schwer zu halten für die gegnerischen Torhüterinnen. Das ist gegen Norwegen schon ein paar Mal so passiert. Da hat man es gut gesehen, wie es der Mannschaft helfen kann. Und das sind einfache Tore. Und das muss einfach so funktionieren. Dann sollte das auch eigentlich mit einem Sieg klappen. Und dann geht man trotz dieser klaren Niederlage gegen Norwegen mit 2-2 Punkten in die Hauptrunde und weiterhin ist eigentlich alles möglich.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag, den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Es gibt den ein oder anderen Tipp, aber richtig viel haben wir heute nicht zu bieten.
Aber es wird gelost heute Abend in Zürich, die WM-Quali-Gruppen nämlich. Und trotz des eher miesen Theaters da gerade und der schmiesen Stimmung rund um das DFB-Team, Stand jetzt ist die Löw-Truppe sogar als einer von 10 Gruppenköpfen gesetzt. Damit drohen zumindest in der Quali mal keine übermächtigen Gegner. Jetzt könnte man natürlich auch böse sagen, wer ist denn schon nicht übermächtig? Aber
Allerdings, aber ich bin ganz sicher, die kommen wieder zurück in den Tritt. Wir müssen der Mannschaft jetzt mal was zutrauen und vielleicht hilft's ja jetzt dann auch mit der WM-Quali, dass man da dann auch ordentlich, bisher haben wir Qualifikationsrunden immer ordentlich gemacht. Ich bin sehr gespannt.
Und wenn sie dann alle wieder zurückkommen, Hummels, Müller, Boateng, vielleicht auch noch Musiala noch kommt, also dann geht sowieso alles.
Die Tür ist ja, wissen wir jetzt seit ein paar Tagen wieder, die Tür ist jetzt wieder offener sozusagen. Man muss und man will neu denken. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ansonsten steht die Handball-Europameisterschaft der Frauen weiter auf dem Programm. Deutschland gegen Polen, wir haben es vorhin schon angesprochen. Und auch Fußball-Bundesliga ist heute nochmal dran. Die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Augsburg beschließen dann diesen 10. Spieltag.
Ja, und in England, da spielt Brighton und Hove Albion gegen den FC Southampton. Florenz empfängt Genoa in der Serie A und in Spanien, da spielt Eibar gegen Valencia.
Dazu gibt es noch den Magenta Sport Cup im Eishockey mit der Partie der Krefeld Pinguine gegen die Düsseldorfer EG.
Ja, und irgendwas davon wird sicherlich auch morgen dann sicher das Tagesgespräch bestimmen. Ich könnte mir mal vorstellen, dass die Quali-Gruppen dann auch bei uns ein Thema für Stand jetzt sein werden.
Allerdings, dann gucken wir mal, wie das Ganze denn ausgehen könnte. Im Moment sollte man darüber allerdings noch nicht spekulieren. Im Moment sind wir von jedem schlagbar. Aber ich habe ja gerade gesagt, das ändern wir. Also ab 7:07 sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt da gerne auch eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Jo, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Und deshalb sagen wir bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus. Und du klangst eben schon fast so skeptisch wie ich.
Ja, na, ja, das stimmt. Ja, das ist,
steckt
aber
an,
es
oder?
Fällt ja auch. Ja, es fehlt auch schwer, sich im Moment da dran. Aber na gut, das. Nein, wir bleiben optimistisch.
Machen wir bleiben optimistisch.
Genau. Ich meine, Montag früh, Tasse Kaffee und dann guckt gleich die Welt schon wieder ganz anders rein.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.